Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Heute mit Brigitte Beetz und einer Hörerin, die sich Ruby Rebelde nennt. Aber mal Hand aufs Herz, Frau Rebelde, ist das Ihr wirklicher Name?
Nein, das ist mein Aliasname, weil ich als Sexarbeiterin nicht mit meinem Klarnamen Werbung schalte und im Internet spreche.
Was machen Sie genau? Kann man das so ein bisschen eingrenzen?
Ja, ich bin seit 10 Jahren in der Sexarbeit tätig und seit 5 Jahren setze ich mich politisch für die Rechte von Sexarbeitenden ein. Und dafür brauchte ich dann einen Alias.
Sex gegen Geld bieten schätzungsweise 400.000 Menschen in Deutschland an. Die meisten davon Frauen.
Menschen zahlen Geld, um mit anderen Menschen Sex zu haben. Seit Jahrtausenden.
Glaubst du, es gibt Menschen, die diesen Beruf wirklich gerne machen?
Nee, glaube ich nicht. Also wenn man sehr ehrlich zu sich selber ist, glaube ich das nicht.
Ich träume davon, auf einer Party in der Küche am Buffet zu stehen und auf die blöde Frage, und was machst du denn so, mal antworten zu dürfen. Ja, du, ich bin Sexarbeiterin. Und du so?
Ich mag es einfach wirklich, Menschen nahe zu kommen und sie von so einer ganz verletzlichen Seite auch kennenzulernen, weil Leute kommen ja zu mir mit ihren emotionalen und sexuellen Bedürfnissen.
Für viele ist es eine Verletzung der Menschenwürde.
Das Schlimmste für die Frauen in der Prostitution, also für die meisten, die ich kennengelernt habe und auch für mich, ist das Wort Sexarbeiterin, weil es nicht widerspiegelt, was uns widerfahren ist, weil es Gewalt verschleiert.
Sie haben an uns geschrieben. Was liegt Ihnen auf dem Herzen?
Ja, ich habe an Sie geschrieben, weil ich im letzten Jahr, also in 2021, ein Pressearchiv für die Beratungsstelle Hydra in Berlin geführt habe. Und dabei habe ich mir systematisch die Berichterstattung über Sexarbeitende und Sexarbeit angeschaut. Und ich war wirklich sehr entsetzt, dass die Fehlinformationen und Desinformationen wirklich durch ganz breit in den Medien hindurchgeht. Man kann nicht sagen, das sind nur einzelne Zeitungen, das betrifft genauso den Deutschlandfunk oder das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Und dann habe ich versucht zu ergründen, woran das liegt, und habe dann festgestellt, dass es damit zu tun hat, dass einfach sehr wenig Wissen über das Thema vorhanden ist und dass deswegen sehr gerne Floskeln bemüht werden, aber halt leider auch immer wieder Fehl- und Falschinformationen in Umlauf gebracht werden.
Können Sie das nochmal präzisieren? Was genau meinen Sie?
Also das fängt an mit den Zahlen der Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind. Da gibt es keine tatsächlich verbrieften Zahlen. Aber trotzdem werden diese Zahlen in den Medien immer sehr hoch angesetzt. Also ich lese sehr häufig die Zahl für Deutschland 400.000 bis 1 Million. Und das ist halt künstlich hochgejazzt. Und es gibt tatsächlich in der Wissenschaft oder auch in der Beratungslandschaft für Sexarbeitende keine Stimme, die das so hoch ansetzen würde. Und dennoch wird es immer wieder verbreitet. Genauso wie halt die Erzählung von der betroffenen Sexarbeiterin, also dem Opfer von Menschenhandel, immer wieder verbreitet wird. Und das wird sehr undifferenziert über Sexarbeitende gesprochen. Und dabei gerät in Vergessenheit, dass Sexarbeit kein isoliertes Phänomen in der Gesellschaft ist, sondern dass es mit Armut, mit Ausbeutung in Verbindung steht und dass man deswegen nicht allein moralisch damit davonkommt, Sexarbeit zu verurteilen. Das wird aber sehr oft getan.
Bleiben wir vielleicht noch mal bei den Begrifflichkeiten. Wie definiert man Sexarbeit überhaupt? Und ist das dann das Gleiche wie Prostitution?
Also Prostitution ist tatsächlich ein formal juristischer Begriff, der vor allen Dingen in den Gesetzestexten, aber auch in der Politik verwandt wird. Und dagegen ist Sexarbeit eine Selbstbezeichnung von AktivistInnen. In den 70ern, da gab es so eine ArbeiterInnenbewegung, die sich dann halt auch mit dem Thema Sexarbeit beschäftigt haben. Und die haben diesen Begriff sozusagen geprägt, um deutlich zu machen, dass es sich bei der Sexarbeit um Arbeit handelt und dass diese Arbeit auch Respekt verdient.
Aber wenn ich jetzt so als Journalistin, die sich jetzt nicht speziell mit diesem Thema beschäftigt, mal wirklich ganz naiv nachfrage, ist das eine Arbeit wie jede andere? Kann man das wirklich so sagen?
Ist Ihre Arbeit wie jede andere? Könnte man das mit jeder anderen Tätigkeit vergleichen?
Ja, das ist eine gute Frage, aber es hat natürlich weniger mit, ja, einerseits vielleicht Moral zu tun, aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, man kann diese Arbeit eigentlich nicht machen, ohne selbst Schaden psychischer Art zum Beispiel zu nehmen. Was würden Sie dem entgegnen?
Da sind wir mitten im Feld der Behauptungen und der Annahmen. Und das ist eigentlich ganz günstig, dass Sie genau dieses Beispiel gewählt haben, denn was diesen ganzen Diskurs sehr prägt, ist, dass über Menschen in der Sexarbeit gesprochen wird, aber nicht mit ihnen. Und dass andere Menschen, die zum Beispiel von Menschenhandel auch betroffen sind, denken wir an die Pflege oder zum Beispiel auch an den Straßenbau oder so, die werden nicht so ins generelle Verhör genommen und es wird ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen. Ne? Also deswegen finde ich das schon wichtig, welche Vorverurteilungen findet in den Köpfen von Menschen statt, wenn es um das Thema Sexarbeit geht und wie beeinflusst das Urteil, die Idee, die Annahme, den Bias, der auf der anderen Seite entsteht, wenn das Thema Sexarbeit im Raum steht.
Also Sie sprechen viel auch von Vorurteilen. Ich habe mir mal kompetente Hilfe geholt in Form der Journalistin Brigitte Hürlimann. Die ist uns jetzt aus Zürich zugeschaltet. Frau Hürlimann, können Sie sich selber mal vorstellen? Sie sind Journalistin und arbeiten ja für das kleine und feine Online-Portal Republik, aber kennen sich sehr gut auch mit dem Thema Sexarbeit aus.
Ja, hallo und vor allem hallo an Ruby Rebelde, die ich in Bielefeld kürzlich kennenlernen durfte, an einem Kongress übrigens zur Sexarbeit, was sehr wichtig war. Und ich bin vielleicht ein bisschen ein spezieller Fall in der Medienlandschaft oder unter den JournalistInnen, weil ich in Bezug auf die Sexarbeit einen wissenschaftlichen Hintergrund mitbringe. Also ich habe mich als Juristin wissenschaftlich mit der Sexarbeit auseinandergesetzt. Ich habe meine Doktorarbeit zu diesem Thema geschrieben, zum Umgang mit Prostitution in der Schweiz, und habe dann anschließend dieses Wissen in meine journalistische Arbeit einbringen können. Und ich muss schon sagen, das unterscheidet mich leider sehr stark von den meisten Arbeitskolleginnen in meiner Branche.
Wenn Sie sagen leider, dann unterstelle ich Ihnen mal, dass Sie die Kritik von Ruby Rebelde sehr gut nachvollziehen können.
Ja, ich würde Frau Rebelde sehr gerne widersprechen, aber ich muss wirklich jedes Wort bestätigen. Ich muss Ihren Eindruck bestätigen, den sie bekommen hat, als sie die Medienarbeit durchforstet hat und ja, die Sexarbeit nachgelesen hat, was sie gefunden hat bei den Medien. Ich finde auch fast nie einen Artikel in einem Medium, sei es gedruckt oder Radio oder Fernsehen, der nicht eine Kombination von fehlendem Wissen, fehlendem Hintergrundwissen und eigenen moralischen Vorstellungen aufweist. Und die Kombination von beidem ist schlicht verheerend. Und das drückt sich nun halt leider in der Berichterstattung über die Sexarbeit aus.
Haben Sie da auch ein konkreteres Beispiel für uns?
Ja, also am konkretesten sind eigentlich Ihre Fragen. Das fand ich ja ganz interessant. Also es kommen immer die gleichen Fragen, das wird Ruby Rebelde bestätigen. Also ist Sexarbeit eine Arbeit wie jede andere? Natürlich ist sie das nicht, oder? Ich meine, natürlich ist das eine anspruchsvolle Arbeit, eine Arbeit, die auch mit Gefahren verbunden ist, aber das trifft auf so viele andere Branchen auch zu. Und ein weiteres Beispiel: Natürlich gibt es in der Sexarbeit Ausbeutung. Natürlich kommt es in der Sexarbeit zu strafrechtlich relevanten Vorfällen. Aber warum muss man eine ganze Branche nur anhand dieser Übergriffe, dieser dunklen Seiten messen? Warum reden wir nie darüber, dass es eine Anzahl, wie hoch sie ist, wissen wir nicht, dass es eine große Anzahl von Frauen und Männern gibt, die das Gewerbe legal, selbstbewusst und selbstbestimmt ausüben. Diese Stimmen hören wir fast nie in den Medien. Und ich denke, das hat schon sehr viel mit den moralischen Vorurteilen und dem fehlenden Wissen von den meisten Journalistinnen und Journalisten zu tun.
Und wir sind ja hier auch dafür da, da jetzt auch dazu zu lernen. Also ich möchte auf jeden Fall sehr viel dazu lernen, weil das finde ich ganz interessant, was Sie sagen. Weil gerade auch, wenn ich recherchiert habe jetzt für diesen Podcast, für diese Sendung, wen kann ich dazu einladen? Es gibt ja durchaus viele auch renommierte deutschsprachige JournalistInnen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und mir ist dann immer wieder aufgefallen, dass die aber sehr schnell auch in den Aktivismus abgleiten, in eine andere Art von Aktivismus, indem sie dann sagen, Prostitution muss grundsätzlich verboten werden. Also die bekannteste ist ja Alice Schwarzer.
Die Emma hat von ihrer ersten Ausgabe an 1977 gegengehalten gegen die Verharmlosung und Mystifizierung oder gar, also im Namen des Fortschritts, Prostitution na und, ein Beruf wie jeder andere. Es war immer ein Thema für uns. Das heißt, wir waren immer an der Seite von Prostituierten, als Feministin solidarisch mit Prostituierten, aber gegen die Prostitution, das System der Prostitution und ihre Profiteure.
Aber auch ganz viele andere, die dann irgendwann auch Unterschriftenaktionen sogar mit lancieren. Das heißt, haben wir da auch eine False Balance, wie man so schön sagt, dass es also, dass, oder sagen wir mal so, dass Medienschaffende ihre Vorurteile nicht mitbedenken und vielleicht auch nicht transparent genug machen?
Auf jeden Fall herrscht da eine False Balance beziehungsweise ein Unbewusstsein dafür, dass es einen Confirmation Bias gibt, eine Art Bestätigungsfehler, der immer wieder passiert. Das betrifft auf der einen Seite jene JournalistInnen, die Frau Beetz gerade angesprochen hat, die dann in den Aktivismus gegen Sexarbeit abgleiten. Aber das ist zum Beispiel auch bei, sagen wir mal, ganz normalen Berichten oder Berichterstattungen ist das auch der Fall, weil halt einfach in der Mehrheitsgesellschaft die Annahme besteht, es gibt in der Sexarbeit ganz viel Leid, ganz viel Ausbeutung und es ist alles nicht selbst gewählt und dazu würde sich keine Person freiwillig entscheiden. Und das prägt dann nachher diese ganz kleinen Zwischentöne, die einen Artikel dann in eine bestimmte Richtung werten lässt. Ja, also zum Beispiel bin ich sehr oft damit konfrontiert, dass Menschen denken, sie müssen oder Medienschaffende müssen unbedingt auch zu Wort kommen lassen, jene, die für ein Verbot von Sexarbeit sind.
Wissen Sie, was Sie für einmal eine Frau benutzen in Stuttgart zahlen? 30 Euro. Wissen Sie, was Sie am Tag fürs Zimmer bezahlt? 130 bis 150 Euro.
Und überprüfen gar nicht die Expertise von diesen Personen.
Sie müssen sich vorstellen, diese Frauen sind ausgeliefert, Männern, Freiern ausgeliefert, die schlimme Dinge mit ihnen tun.
Die kommen zu Wort, weil sie so meinungsstark sind.
Eine Frau, die der Prostitution aus den äußeren und inneren Zwängen nachgeht und dort wirklich als Sklavin gehalten wird, die erlebt tatsächlich eine Erniedrigung und eine Entwürdigung.
Und das ist ein großes Problem, weil wir deswegen uns sehr wenig auf verbriefte Informationen stützen beim Thema, bei der Berichterstattung darüber. Und das Ganze immer in sehr polarisierte Meinungsäußerungen abgleitet.
Wir haben vorhin von Vorurteilen gesprochen. Ich frage mich aber auch, ist das nicht auch, sag mal, dann auch die Moral der Mehrheitsgesellschaft? Kann man das gleichsetzen?
Ich habe große Mühe damit, von einer Moral der Mehrheitsgesellschaft zu sprechen. Weil wir sind zum Glück, wir sind in einer modernen westlichen Demokratie und wir akzeptieren Heterogenität und es ist unglaublich schwierig und heikel und überhaupt nicht angebracht, vor allem nicht für JournalistInnen, dass wir unsere eigenen persönlichen moralischen Vorstellungen einer ganzen Branche überstülpen, die wir in den meisten Fällen gar nicht kennen oder gar nicht gut kennen. Und was aber ein riesiges Problem ist, was jetzt so die ziemlich vorurteilsbeladene Berichterstattung in den Medien betrifft, dass in den Redaktionen halt, in den meisten Redaktionen immer noch das Credo gilt, good news or no news. Das heißt, wir JournalistInnen haben es viel einfacher, wenn wir Stories über Ausbeutung, Kriminalität, Strafrecht publizieren können und finden weniger Gehör, wenn wir sagen, so, nun schreiben wir einmal über eine Sexarbeiterin, die ihr Geschäft gerne und mit Erfolg und tüchtig leitet, ja, die weiß, was sie macht und warum sie es macht, die es gerne macht und die sich für Rechte einsetzt. Eine solche Story kriegen sie fast nicht unter. Wenn sie aber kommen und sagen, ich habe da eine Ausbeutungsgeschichte, eine Menschenhandelsgeschichte, dann steht ihnen die Frontpage offen. Das ist immer noch so ein Medienmechanismus, der auch noch mitspielt.
Ich finde halt auch total interessant, dass einerseits das, was ich gerade gehört habe, das trifft hundertprozentig zu, ne? Also, dass die schlechten Nachrichten sich leichter verarbeiten oder verbreiten lassen als die guten. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass auch da schon wieder so eine Art Bias drin steckt. Und zwar in dem Moment, wo die meiste Sexarbeit, die stattfindet, die ist weder besonders schön, noch ist sie besonders schlimm. Sie ist wahrscheinlich einfach durchschnittlich und ganz normal. Diese Personen führen ein Leben, das ist absolut vergleichbar mit anderen Personen in der Gesellschaft. Und das wird total unsichtbar gemacht. Also es wird sich halt abgearbeitet an den ganz tollen Geschichten und den ganz schrecklichen Geschichten. Und dadurch entsteht der Eindruck, dass es den breiten Durchschnitt, den es weder zu moralisch zu verurteilen gilt, noch in den Himmel zu heben gilt, der wird nicht besprochen. Und das ist gerade bei dem Thema sehr problematisch, weil Sexarbeitende einfach wenig Rechte genießen in der Gesellschaft und von Sondergesetzen betroffen sind. Und diese Stimmung in der Gesellschaft, die wirkt sich halt konkret in verschärften Gesetzen aus. Deswegen ist mir das auch so wichtig, darauf hinzuweisen.
Sie haben vorhin auch gesagt, dass viele falsche Zahlen zum Beispiel im Umlauf sind. Welche wären das denn zum Beispiel?
Ja, ich habe vorhin schon diese sehr hoch angesetzte Zahl genannt. Und diese Zahl, die wird immer wieder verbreitet durch Zeitungen, durch Radiostationen und so weiter. Und die geschätzte Zahl von den Expertinnen, also aus den Beratungsstellen oder von Sozialarbeitenden oder auch von Sexarbeitenden selber, die sehr viel niedriger ist, die so bei 90.000 bis 120.000 Sexarbeitende in Deutschland ausgeht, also etwa ein Viertel von dem, was häufig geschätzt wird, die wird nie erwähnt. Und deswegen ist das sehr problematisch, weil die Menschen, die für ein Verbot von Prostitution eintreten, die begründen das immer mit der großen Dunkelziffer und der hohen Anzahl von Menschen, die in diesen menschenunwürdigen Zuständen leben und arbeiten müssen. Und ich denke, da ist schon ein wesentliches Merkmal erfasst. Also man schaut vor allen Dingen dahin, wie man durch Emotionalisierung Einfluss nehmen kann auf eine Meinungsbildung.
Und diese niedrigere Zahl, das sind dann diejenigen, die hauptberuflich sozusagen ihr Geld damit verdienen? Kann man das so definieren und sind dann, sagen wir mal, Zwangsprostituierte, sind die damit eingerechnet? Wahrscheinlich nicht, oder?
Da muss ich jetzt gleich mal den Begriff Zwangsprostitution kritisieren, weil schon alleine darin ist das ist ein problematischer Begriff, weil Prostitution ist per se konsensuell. Ja, beschreibt eine konsensuell erbrachte Dienstleistung gegen Geld. Und wenn es Zwang ist, dann ist es Gewalt, dann ist es Vergewaltigung. Und wenn jetzt dieser Begriff der Zwangsprostitution eingebracht wird, dann ist es eigentlich gleich eine Verbreitung von einem Narrativ, dass Prostitution nicht freiwillig erfolgt. Und deswegen ist es problematisch. Das ist ein Begriff aus Anti-Sexarbeitskreisen, der sehr bewusst in die Debatte eingebracht wurde. Und nun zu Ihrer Frage. Es ist überhaupt nicht einfach zu schätzen, wie viele Menschen in Deutschland der Sexarbeit nachgehen. Weil wie wollen Sie das zählen? Es gibt ja Menschen, die machen das hauptberuflich, so wie ich. Aber es gibt auch Personen, die machen das einmal im Quartal, wenn sie eine größere Anschaffung planen oder wenn sie vielleicht alleinerziehend sind, dann immer dann, wenn halt gerade Geld in der Haushaltskasse fehlt oder wenn Menschen unterstützt werden sollen im Ausland, zählen sie die Leute mit, die illegalisiert der Sexarbeit nachgehen, weil sie in Deutschland nicht legal arbeiten dürfen, da sie keinen Aufenthaltsstatus haben, keine Arbeitserlaubnis haben. Wie wollen sie das zählen? Und dann ist halt auch die Frage, zu welchem Zweck soll das gezählt werden?
Ich fand das interessant, dass Sie den Begriff Zwangsprostitution derart kritisieren. Frau Hülemann, sind Sie der gleichen Meinung wie Frau Rebelde?
Ja, ich habe mich gerade ein bisschen geschämt, weil ich den Begriff bestimmt auch schon verwendet habe. Übrigens zwangsweise, muss ich hier auch gleich erwähnen, weil bei jedem Artikel, den ich über die Sexarbeit verfasse, wird mir eigentlich von den Vorgesetzten aufgetragen, aber ja, nicht zu vergessen, zu erwähnen, dass es auch Menschenhandel und Zwangsprostitution gäbe. Ich verstehe unter Zwangsprostitution Frauen und Männer, die von irgendwelchen kriminellen Kreisen und Banden in das Gewerbe gedrängt werden, gegen den Willen der Betroffenen, und dort auch überwacht und ausgenutzt werden. Das ist für mich der Begriff der Zwangsprostitution, der sich immer noch vom Menschenhandel abgrenzt. Und wenn wir vielleicht noch kurz bei den Zahlen bleiben wollen, ich finde es besonders problematisch, dass nun auch die Zahlen oder Vermutungen, was diese sogenannte Zwangsprostitution betrifft, die sind eigentlich reinste Fantasie oder reinste Mutmaßung. Und die werden ja unglaublich gerne und unglaublich häufig ins Feld geführt. Also da hört man die absurdsten Vorstellungen von, ich weiß nicht, 80% oder so der Menschen in der Sexarbeit, dann würden diese nur zwangsweise ausüben. Dafür gibt es schlicht keine harten wissenschaftlich wasserdichte Belege. Und das wird immer wieder kolportiert. Und das gehört ja auch zum Medienmechanismus. Das heißt, wir schreiben uns gegenseitig ab. Wir arbeiten, und wie gesagt, ohne größere Fachkenntnisse, ohne größere Hintergrundkenntnisse. Die wenigsten der JournalistInnen haben regelmäßig Kontakt mit SexarbeiterInnen oder haben schon jemals mit einer Sexarbeiterin gesprochen. Also schreibt man ab, recherchiert oberflächlich und muss innerhalb eines hohen Arbeitstempos die Arbeit abliefern. Und wenn die im üblichen Sinne ausfällt, dann ja, sind alle zufrieden, alle Vorgesetzten zufrieden. Und wenn ich noch bei Ruby etwas ergänzen darf, nur ganz schnell. Ich stimme dem zu, dass, ja, also das, entweder porträtieren wir die Happy Hooker, also die glückliche, erfolgreiche, zufriedene Sexarbeiterin, die sich ein gutes Leben verdient und angenehm arbeitet und lebt, oder die Elendsprostituierte. Das Problem ist, und das ist auch verständlich, dass sehr wenige SexarbeiterInnen, die so im Mittelfeld arbeiten, die einfach ihrem Job nachgehen, wie eine Kassiererin oder Verkäuferin oder Friseuse, dass die sich nicht in den Medien darstellen will. Die kann das auch nicht wegen der immer noch herrschenden gesellschaftlichen Stigmatisierung. Also das ist wie ein Teufelskreislauf. Also die Medien berichten nicht über die alltägliche Arbeit in der Prostitution, aber die Menschen, die diese Arbeit ausführen, sind auch nicht bereit, Rede und Antwort zu stehen. Und da, ja, das ist ein bisschen ein ungelöstes Problem, habe ich den Eindruck.
Es steht ja auch jetzt so ein bisschen dieser Verdacht im Raum, wenn ich das jetzt alles richtig beim kleinen Kopf zusammenbringe, dass es interessierte Kreise gibt, die gezielt Lobbyarbeit betreiben, vielleicht aus moralischen Gründen, wahrscheinlich sogar, um eben diese Kriminalisierung weiterzutreiben. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, bestimmt hat es auch mit der Moral zu tun, aber andererseits ist es halt auch ein Thema, was mit dem sich Aufmerksamkeit generieren lässt. Ne? Also da sind wir dann beim Thema Clickbait, also Schlagzeilen und Klicks und mit was kann man die Aufmerksamkeit besonders gut binden. Und ein gutes Beispiel dafür ist, zu Beginn der Corona-Pandemie haben 16 Bundestagsabgeordnete, die vielleicht ein bisschen darunter gelitten haben, dass die Aufmerksamkeit im Zuge der Pandemie ein bisschen von ihnen sich abgewandt hatte, haben im Mai 2020 einen Brief veröffentlicht und die Einführung der Freierkriminalisierung in Deutschland gefordert.
Jetzt fordern 16 Abgeordnete von SPD und CDU Schluss mit Sexarbeit. Eine von ihnen ist Leni Breymeier von der SPD. In dem offenen Brief fordern sie und die anderen Abgeordneten, keine Lockerungen im Bereich der Prostitution zuzulassen und ein Verbot des Sexkaufs.
Und das ist so ein klassisches Beispiel dafür, wie auf den Rücken von Sexarbeitenden halt auch Aufmerksamkeitsspiralen angetrieben werden. Und wo man sich eigentlich dann des Themas bedient, wenn man sich in der Öffentlichkeit sonnen möchte. Und ich muss es leider sagen, einer dieser 16 Abgeordneten war Karl Lauterbach. Und das sind einfach Fakten, dass das Thema immer dann aufs Tapet kommt, wenn eine Wahl ansteht oder wenn vielleicht das Sommerloch droht. Und das ist ein großes Problem, zusammengenommen mit der Koorientierung, die Frau Hürlimann vorhin angesprochen hat, nämlich dass einfach sehr wenig Wissen existiert und deswegen auch gerne ein bisschen abgeschrieben wird, in Anführungsstrichen, voneinander. Und dann kommen wir noch auf ein drittes Problem, das ist die mangelnde wissenschaftliche Ausleuchtung des Themas. Das liegt nicht daran, dass es nicht genügend Studien gibt, aber es ist also für Deutschland festzustellen, dass es genau zwei Studien gibt, die sehr stark rezipiert wurden und die sind beide von Prostitutionsgegnerinnen verfasst worden. Und all das zusammengenommen macht dann diese falsche Ausgewogenheit und diese stark polarisierte Debatte über Sexarbeit in den Medien.
Ich frage mich gerade, wie wäre denn ein normal journalistischer Zugang zu Sexarbeit? Also welche Art von Berichten bräuchte man?
Naja, also ich glaube, in unserem Vorgespräch, Frau Beetz, haben wir ja auch darüber geredet, dass nur in etwas mehr als 10% der Beiträgen überhaupt Sexarbeitende zu Wort kommen. Das finde ich wirklich verheerend wenig. Ja, das sind, glaube ich, 12,5%, wenn ich in mein Pressearchiv gucke. Und ich denke, es müsste sich einfach mehr um GesprächspartnerInnen bemüht werden. Und das würde aber auch voraussetzen, dass man daran arbeitet, wie bereitet man ein Thema auf. Also ich kenne viele KollegInnen, die Interviews absagen, weil sie den Fragenkatalog, so wie er formuliert ist, nicht beantworten wollen. Weil sie schon wissen, was nachher dabei rauskommt.
Was käme denn hinterher dabei raus?
Eine tendenziöse Berichterstattung, die darauf abzielt, auch in Deutschland eine Art freier Kriminalisierung einzuführen und Prostituierte und Sexarbeitende vorzuführen als unmoralisch, als Profiteurinnen von dem Leid der zahllosen Betroffenen von Menschenhandel. Und das alles macht die Debatte unglaublich am Thema vorbei.
Das heißt, man müsste auch mehr differenzieren, Frau Hürlimann, Entschuldigung.
Ja, ich wollte für einmal Ruby Rebelde ein bisschen widersprechen. Ich denke, wenn ich so meine Kolleginnen und Kollegen in der Medienbranche anschaue, die haben, auch wenn sie hehre Absichten haben, wenn sie wirklich vorurteilsfrei und neutral über das Gewerbe berichten wollen, die haben unglaublich Mühe, mit SexarbeiterInnen ins Gespräch zu kommen. Das ist, da wird, zumindest hier in der Schweiz, wird wirklich schon fast verzweifelt danach gesucht, dass es eine Frau wagt, öffentlich Auskunft zu geben. Und ich denke, da würde man schon sehr viel erreichen. Also wenn wir eine gesellschaftliche Stimmung herbringen könnten, in der es die Sexarbeiterinnen wagen und nichts mehr oder nicht mehr so viel zu befürchten haben, wenn sie sich öffentlich äußern, ich denke, dann könnte das Bild kippen. Ich habe einmal in meiner Rolle als Journalistin eine öffentliche Podiumsdiskussion organisiert, auf der einfach drei Sexarbeiterinnen saßen auf dem Podium und nichts anderes taten, als von ihrem Arbeitsalltag zu erzählen. Und ich meine, die Veranstaltung wurde gestürmt. Das Interesse war enorm. Und ich habe den Leuten angesehen, die meisten, die dort gesessen sind und zugehört haben, die haben noch nie in ihrem Leben eine Sexarbeiterin sprechen gehört. Und das war schon, das war sehr augenöffnend. Und ich würde mir wünschen, ja, dass wir es schaffen, dass die Sexarbeiterinnen es vermehrt wagen, aufzutreten und sich öffentlich zu äußern.
Und zwar, also finde ich, das ist überhaupt gar kein Widerspruch. Also ich unterschreibe das zu 100%, was gerade gesagt wurde, und sehe aber das als eine andere Facette des gleichen Problems, ne? Also wenn wir über diese Diskriminierungserfahrung von Sexarbeitenden sprechen, dann reden wir von Stigmatisierung. Und das führt dazu, dass viele Menschen verstummen, weil sie befürchten müssen, verurteilt zu werden, wenn sie offen über ihre Arbeit sprechen und häufig auch eine Art doppelte Buchführung im Leben führen. Also es gibt Menschen, die wissen dann vielleicht von der Sexarbeitstätigkeit, aber andere dürfen es nicht wissen und so weiter. Und in diesem Klima ist es natürlich enorm schwierig, Menschen zu finden, die zum Beispiel mit JournalistInnen reden würden. Aber es ist ein bisschen die andere Seite der Medaille, weil halt auch die Verbreitung oder die Reproduktion von Diskriminierung von Sexarbeitenden in den Medien so viel stattfindet, wird es nicht leichter, Menschen zu finden, die sich äußern. Und deswegen haben wir bei Hydra, bei der Beratungsstelle, für die ich im Vorstand bin, haben wir zum Beispiel so einen Verteiler, wo wir an Medienschaffende Sexarbeitende vermitteln. Und da achten wir sehr darauf, dass das diverse Sexarbeitende sind, also unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Tätigkeitsfelder und so weiter, einfach um diesem vereinfachten Bild, was in den Medien häufig erzeugt wird, was aber auch daraus resultiert, dass so viel Stigma da ist, um dem so ein bisschen vorzubeugen. Aber ich weiß auch, dass es schwierig ist.
Mhm. Nehmen Medien dieses Angebot an?
Ja, also sie nehmen das an, und wenn sie einmal davon erfahren haben, haben wir oft auch Follow-up-Anfragen. Und ja, das wird auf jeden Fall angenommen. Dankbar.
Was genauso sehr thematisiert werden müsste. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Also wie wir zum Beispiel eine tüchtige Bäckersfrau vorstellen mit ihren Hoffnungen und Beschwernissen im Berufsalltag, mit dem Umgang mit behördlichen Auflagen, wie wir eine besonders gefeierte Wirtin porträtieren. So müssen wir vermehrt auch mit den SexarbeiterInnen umgehen. Und das heißt nicht, dass wir romantisierte, schön gefärbte Bilder darstellen. Nein, ganz im Gegenteil. Das Gewerbe ist derart facettenreich, und das sollen wir auch darstellen. Es gibt die Frauen, die auf der Straße anschaffen. Es gibt die Frauen mit migrantischem Hintergrund, die ohne Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung schaffen. Es gibt die Domina, es gibt die Luxus-Bordell-Arbeiterin, es gibt die Escort-Service-Arbeiterin. Das ist so unglaublich heterogen und facettenreich. Und ich befasse mich seit 30 Jahren mit dem Thema. Und ich staune heute noch darüber, wenn ich neue Berufsfrauen kennenlerne, ja, wie breit das Feld ist. Und das Einzige, was geblieben ist in all den 30 Jahren, in denen ich mich jetzt mit dem Thema auseinandersetze, sind die behördlichen Schikanen, ist das Unverständnis in der Gesellschaft, ist die Ausgrenzung und sind die enormen Auflagen, die ihnen aufgebürdet werden. Das muss ich leider sagen, das ist das Einzige, was sich nicht geändert hat.
Gibt es denn einen Zusammenhang, kann man das nachweisen, zwischen Berichterstattung und dem, was eben in der Gesetzgebung läuft?
Ja, also natürlich besteht da ein Zusammenhang. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Sexarbeit ein immer noch kriminalisierter Bereich ist und ein regulierter Bereich von den Gesetzen her. Es gibt Sondergesetze für Sexarbeitende, also diese Anmeldungspflicht zum Beispiel, Sperrbezirksregelungen und so weiter. Und da können Sie einfach nicht erwarten, dass eine Person sich mit ihrem Klarnamen in einem auflagenstarken Medium verbreiten lässt. Ne? Und solange es diese Sondergesetze, ergo Diskriminierung von Sexarbeitenden gibt, werden Sexarbeitende Wege finden, zum Beispiel durch Alias oder durch zum Beispiel andere Arbeiten, die sie machen, dem zu begegnen. Also das heißt, es ist am Ende eine Reaktion. Und jetzt zu Ihrer Frage nach dem Zusammenhang von Gesetzen und der Berichterstattung. Ganz unbedingt. Also wir werden es in diesem Jahr noch erleben, denn 2022 wird das Prostituiertenschutzgesetz, was 2017 auf den Weg gebracht wurde, evaluiert werden. Und es wird dazu führen, dass es eine große Menge an Berichterstattungen geben wird, die wahrscheinlich alle unter der Frage und der Koorientierung laufen werden, reicht das Gesetz von 2017 aus? Und wenn ich das schon so formuliere, dann merken Sie, dass ich befürchte, dass es weitere Repressionen gegen Sexarbeitende gibt, anstelle die Lebensrealitäten von Sexarbeitenden zu verbessern und ihre Rechte zu stärken.
Ich habe Deutschland lange darum beneidet, um das, also vor allem um das alte Gesetz, um das Prostitutionsgesetz hat es geheißen in der ersten Fassung, glaube ich, das nur aus irgendwie drei Paragraphen bestanden hat. Das fand ich super, dass das Wesentlichste geregelt und gut ist, oder? Und Deutschland und die Schweiz bewegen sich nun in genau die gleiche Richtung. Also es gibt immer mehr Regeln, immer mehr Auflagen. Das ist sehr belastend für die Frauen und vor allem, was besonders verheerend ist für die Frauen und Männer, es treibt sie wieder in die Arme von sogenannten Helfern, die dann wieder profitieren, weil mit dem Papierkram sämtliche Involvierten überfordert sind. Aber ich meine, was ich noch mehr befürchte als das, ich finde das schon schlimm genug, diese unglaubliche Dickicht und Wust an Gesetzesartikeln und Regeln. Dann kommt ja noch die Behördenpraxis dazu, also dass die Regeln dann auch immer noch anders ausgelegt werden von Land zu Land. Aber was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ich meine, ich bin insgeheim immer noch froh und dankbar darüber, dass es in Anführungs- und Schlusszeichen nur bei den Regeln bleibt. Also was ja wie ein Schreckensgespenst auch über Europa hängt, ist diese sogenannte Freierkriminalisierung. Und das ist eine unglaublich verheerende Diskussion, weil sie nichts anderes bedeutet als ein Verbot der Sexarbeit. Und das wird dann so großmundig als emanzipatorisch und Gleichstellung und im Sinne der Frauen verkauft und bedeutet aber für einen ganzen Berufszweig, dass er wieder in die Illegalität verdrängt wird und dass das Gewerbe unter ganz verheerenden Bedingungen weitergeführt werden muss. Also ich hatte mal eine Zeit lang wirklich den Eindruck, wir stehen kurz zuvor, also dass das Modell auch hier übernommen wird. Es genießt große Sympathien in weiten Kreisen und ich merke, dass die Menschen nicht verstehen, was damit gemeint ist. Klingt so nett, aber es hat absolut verheerende Auswirkungen. Das hat auch damit zu tun, dass wir die Freier, die Kundinnen und Kunden der SexarbeiterInnen dämonisieren. Das wäre dann nochmal ein ganz anderes Kapitel. Also das ist dann der Ansatz, ja, wir müssen diese armen Frauen schützen, weil die sind ja alle Opfer und können nicht selbstbestimmt handeln und denken. Die Freier sind alles Monster, also greifen wir ein. Oder? Das ist ein absolut verheerendes Modell.
Aber nochmal ganz kurz nochmal auf die Frage zurückzukommen. Sehen Sie eben auch einen Zusammenhang zwischen Berichterstattung und Gesetzgebung?
Ja, absolut. Das wollte ich vorhin auch sagen. Das ist ein Zusammenspiel, das man eigentlich bei allen Themen erkennt. Die PolitikerInnen reagieren auf das, was in den großen Medien berichtet wird. Sie übernehmen nicht nur die Ideen, sie übernehmen auch die Stoßrichtung. Ich denke, da haben wir Medienschaffenden einen ganz starken Hebel, den wir nutzen könnten. Unsere Aufgabe ist es, sachlich und fachlich und ausgewogen zu informieren. Und dann geben wir der Politik eine Chance, auch entsprechend, ja, entsprechend dieses Wissens zu handeln und auf der Basis dieses Wissens ihre Vorschläge und Anträge einzubringen. Solange wir in den Medien hetzen und einseitig berichten und das Gewerbe nur in einem bestimmten Blickwinkel darstellen, ja, feuern wir natürlich die Aktivitäten auf der Politik an.
Nun haben Sie mir ja vorhin schon die naive Seite zugewiesen, die ich gerne einnehme in diesem Fall. Ich würde auch gerne noch mal für die Leute sprechen, die eher diese moralisierende Seite wahrnehmen, weil die haben wir jetzt hier gar nicht in unserer Sendung, in unserem Podcast vertreten. Die gibt es ja sehr wohl. Die dann eben sagen, eben nein, es ist eben kein Beruf wie jeder andere. Dann nimmt man eben als Mensch Schaden. Wie reagieren Sie darauf? Ist das wirklich nur ein Vorurteil oder ein moralisches Urteil oder kann da nicht auch ein Stück weit was dran sein?
Also ich finde das ganz interessant, dass Sie das fragen. Und es gibt mir die Gelegenheit, noch mal ein bisschen über Pseudo-Expertise zu sprechen. Ne? Also es ist doch sehr interessant zu beobachten, dass dieses Argument, was Sie gerade vorgebracht haben, vor allen Dingen eines ist, was aus einer Emotion heraus entsteht. Und zwar aus der Emotion meistens einer weißen, bürgerlichen Frau, die sich das überhaupt nicht vorstellen kann, den Beruf einer Sexarbeiterin auszuüben. Und die vielleicht ein Stück weit auch von sich auf andere schließt, wenn sie meint, dass das auf jeden Fall mit Schaden verbunden ist. Es gibt nämlich in der Wissenschaft Studien, Untersuchungen zu diesem Thema. Und es gibt halt vor allen Dingen auch Sexarbeitende, die sich zu diesem Thema geäußert haben. Und die empfinden eigentlich nicht die Arbeit als verletzend, sondern die Umstände in der Gesellschaft, die dazu führen, dass man an den Rand gedrängt wird, dass man mit Diskriminierung konfrontiert ist, dass man mit Sondergesetzen agieren muss, sich auseinandersetzen muss, dass man einen Alias braucht, um das nochmal zu sagen, um sich halt äußern zu können und so. Und diese genauso verletzenden Begleitumstände, über die möchte im Umkehrschluss niemand sprechen.
Also ich muss sagen, ich habe jetzt heute schon sehr viel gelernt in dem, was wir, ja, um das Thema, um was es hier uns geht heute, um die Sexarbeit. Ich überlege nur gerade, wie kommen wir da sozusagen raus? Vielleicht können wir noch mal kurz überlegen zusammen, was wünschen Sie sich von den Medien, Frau Rebelde, und was, Frau Hürlimann, können Medien wirklich leisten?
Also ich erwarte Recherche, echte Recherche und nicht dass die Koorientierung von dem bereits abgegriffenen Narrativ. Es ist wirklich wichtig, auch mal zu schauen, wer eine Studie gemacht hat und wer da geforscht hat. Das wird in anderen Themenfeldern auch gemacht. Schauen wir uns halt zum Beispiel die Themenbereiche Klima oder Covid-19 an, ne? Da wird ja auch hinterfragt, wer spricht über wen, aus welchem Kontext heraus. Das wäre mal so das Erste. Und dann ist das Nächste, dass sich Medienschaffende, die zu dem Thema recherchieren und arbeiten, auch mal selber reflektieren und sich befragen, was macht das eigentlich mit mir? Habe ich ein unangenehmes Gefühl oder tappe ich da vielleicht in eine Vorverurteilungsfalle und stelle ich meine Fragen vielleicht extrem suggestiv? Damit wäre schon viel getan.
Frau Hürlimann?
Ja, also ich erwarte von mir und meinen BerufskollegInnen, dass wir vorurteilsfrei, neugierig, offen und ja, mit Sorgfalt an das Thema rangehen. Dass wir uns bewusst sind, wie wenig wir wissen davon. Dass wir uns bewusst sind, dass die meisten von uns nie eine Berührung hatten zum Sexgewerbe, zu den Sexarbeiterinnen, dass wir deshalb anfällig dafür sind, ja, auf Vorurteile zurückzugreifen und dass wir vor allem auch anfällig dafür sind, einfach eine reißerische, knallige Story schreiben zu wollen, die viele Klicks generiert. Wenn wir aufklären, wenn wir nüchtern und sachlich bleiben, haben wir einen deutlich schwereren Stand in unseren Redaktionen, aber der Aufwand lohnt sich. Und es ist eigentlich unsere ureigene und elementarste Aufgabe, aufzuklären. Und dort, wo ein Thema in Schieflage geraten ist, das wieder herzustellen. Und eben, ich finde, wirklich ganz am Anfang steht, unsere eigenen moralischen Ansichten wirklich hinten anstellen.
Ja, und vielleicht konnten wir ein bisschen hier zum Nachdenken anregen. In meinem Kopf jedenfalls hat sich einiges bewegt die letzten Minuten. Das war nach Redaktionsschluss heute mit unserer Hörerin Ruby Rebelde und der Journalistin Brigitte Hürlimann von der Schweizer Online-Zeitung Die Republik. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Lust bekommen haben, auch einmal hier dabei zu sein, dann schreiben Sie uns doch bitte an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Bis zum nächsten Mal, sagt Brigitte Baetz.